Was passiert, wenn einer der wichtigsten deutschen Schriftsteller, der selbst ein Muslim ist, sich in die christliche Bilderwelt versenkt? Der Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels 2015, Navid Kermani, war Stipendiat der Villa Massimo in Rom. Und dort fing alles an. Dort schlenderte er über Plätzen und Kirchen und schaute sich christliche, hier besonders katholische Kunst an. In seinem neuen Buch mit dem Titel »Ungläubiges Staunen über das Christentum« hat er seine Bildbetrachtungen in 40 Kapitel zusammengefasst. Werner Höpsch ist Leiter des Referats Interreligiöser Dialog im Erzbistum Köln und jetzt bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Das Buch »Ungläubiges Staunen«, das ist ja fast schon eine Sensation dieses Bücherherbstes. Es steht jetzt schon auf Platz 5 der Spiegel-Bestsellerliste und in jedem Feuilleton wird es besprochen. Kann man den enormen Erfolg dieses Buches überhaupt erklären?
Aus meiner Sicht kann man diesen Erfolg nur erklären, weil wir mit Kermani einmal einen sehr wortgewaltigen Schriftsteller haben und zum anderen einen bekennenden Muslim, der sich über das Christentum äußert. Hätte dieses Buch ein katholischer Theologe, Theologieprofessor geschrieben, mit dem gleichen Inhalt, wäre es sehr wahrscheinlich unter ferner Liefen irgendwo gelandet. Also dieser Blick von außen eines Muslims auf das Christentum und seine Gedanken über das Christentum sind hier das Reizvolle.
Nun ist Navid Kermani, Sie sagten, ist Muslim, also er ist aber kein Theologe, also auch kein muslimischer Theologe, er ist kein Kunsthistoriker, er ist kein Katholik, kein Christ. Nun, wie sieht denn dieser Blick aus? Wie nähert er sich den christlichen Bildern?
Also er hat ja als Titel gewählt »Ungläubiges Staunen«. Und dieses Staunen, das ist der Zugang, den Kermani wählt. Nach alten Philosophen, Aristoteles, Platon, fängt ja die Philosophie oder alles Philosophieren mit dem Staunen an. Und das ist der Ausgangspunkt. Nicht das Analytische, sondern das sich betreffen lassen, das verwundert hinschauen, das Innehalten, das Meditieren. Und das ist der Zugang, den Kermani wählt. Und das, finde ich, ist ein sehr guter Zugang.
Aber es ist auch ein sehr subjektiver Zugang. Macht das auch den Zauber des Buches aus, dass Navid Kermani hier als Muslim so subjektiv sein darf?
Das macht den Zauber aus, wobei der Blick der Maler, die er hier mit den Kunstwerken in den Mittelpunkt stellt, ja auch sehr subjektiv ist. Also hier trifft ein subjektiver Blick eines Künstlers auf ein religiöses Geschehen, auf den subjektiven Blick des Betrachters Kermani und aus diesem Dialog, dieser Blickwinkel und der Blickrichtungen entwickeln sich dann die Gedanken dieses Buches. Kermani hat es hier leichter, weil eben im Islam der Einzelne vor Gott steht. Und im Christentum steht der Einzelne in der Gemeinschaft, der Kirche vor Gott. Das macht den Unterschied aus. Aber ich denke, auch im Christentum müssen und sollen wir diesen subjektiven Blick wagen.
Aber besteht da nicht auch eine Gefahr, das Subjektive, dass die Ästhetik, die Ästhetisierung, das Staunen über dieses Ästhetische in den Mittelpunkt stellt? Ja, wo bleibt denn da das Theologische? Das gehört doch auch dazu, um Religion zu erden. Fehlt das nicht etwas in dem Buch?
Kermani ist kein Theologe, aber er ist ein gläubiger Mensch. Er stammt aus dem Iran oder beziehungsweise seine Eltern stammen aus dem Iran. Und in dem Buch bezieht er sich öfters auf seinen gläubigen Großvater, von dem er so diese religiöse Dimension übernommen und kennengelernt hat. Und er hat sich als Orientalist, er ist ja habilitierter Orientalist, schon dem Islam angenähert, sich damit befasst. Das kommt immer wieder in dem Buch zum Ausdruck, lebt er auch seinen Glauben. Er spricht, dass er betet in Kirchen. Also es ist kein theologisch tief begründeter Blick, den er hier bietet, sondern eben dieser subjektive Blick.
Na nun, droht einem der Islam immer schnell wegzufliegen. Wo verortet sich Kermani da? Ist er Alevit, Schiit, Sunnit? Erfährt man das in dem Buch oder wo verortet er sich?
Also er ist in der schiitischen Tradition über sein Elternhaus, sein Großvater, verwurzelt. Aber es kommt in dem Buch eine große Sympathie für den mystischen Islam zum Vorschein. Ibn Arabi etwa, den großen Meister des Sufismus aus dem 12. 13. Jahrhundert, auf den bezieht er sich öfters. Und die Mystik, die ist ja auch wieder dadurch gekennzeichnet, dass sie gegen die Orthodoxie eine sehr subjektive innerliche Wendung zu Gott versucht. Zur Ästhetisierung der Religion, da vielleicht noch einige Worte. Das kommt mir bei Kamani sehr stark heraus, dass er das Schöne, die Ästhetik des Religiösen sucht. Und er sagt auch, der Bedeutungsverlust des Christlichen in westlichen Gesellschaften liegt darin, dass sie nicht mehr die Form lehren, nicht mehr die Ästhetik in den Mittelpunkt stellen. Hier widerspreche ich Kamani, weil ich denke, der Verlust des Christlichen liegt nicht darin, dass wir hier zu wenig auf die Ästhetik achten, sondern sie liegt darin, dass wir die Relevanz des Glaubens für das Leben der Menschen nicht mehr hörbar, nicht mehr zugänglich machen können. Die Gefahr bei einer Ästhetisierung der Religion liegt ja darin, dass daraus dann sehr schnell ein Kulturchristentum werden kann, dass Menschen in Massen in den Kölner Dom strömen, wenn da in der Litzkolon eine Lesung stattfindet oder wenn im Schauspielhaus biblische Texte gelesen werden, dann ist das Schauspielhaus voll. Aber das droht dann zu einem Kulturchristentum zu werden.
Also da meint man ja auch, wenn man nur dieses Buch von Navid Kermani liest, einen Widerspruch festzustellen. Also dieses Buch ist ein sehr subjektives Buch, legt den Schwerpunkt auf die Ästhetik. Andererseits sagt er in Interviews immer wieder, also ich, Navid Kermani, möchte auch, dass der Islam theologisch geerdet wird. Also dass wir darüber reden, dass wir ihn von der Vernunft anbinden und dass er uns nicht zu einem IS-Terrorismus-Islam verkommt, oder?
Ja, das ist richtig. Kermani setzt sich nachdrücklich auch in diesem Buch gegen Terror, gegen Gewalt ein und lässt überhaupt gar keinen Zweifel daran, wo er da steht. Hier ist dann eben ein Kapitel, wo er über Zeugnis des Glaubens spricht. Da bezieht er sich auf den italienischen Jesuiten Paolo Dal oder weiß
Olio,
man,
Olio. Olio,
der 54 geboren wurde, dann in Syrien ein Kloster neu belebte, dann dort sich für die Freundschaft und den Respekt vor dem Islam einsetzte und der dann von dem IS bis heute verschleppt ist. Man weiß nicht, ob er noch lebt. Und hier sagt er, hier wird für mich das Wesentliche des Christentums deutlich. Das liegt, so sehr ich Kunst und Malerei, Musik schätze, liegt das Wesentliche für mich darin, dass hier die Liebe des Christentums oder besser gesagt der Christen im Zentrum steht. Und diese Liebe entdeckt er bei Menschen wie eben diesem Jesuiten, aber auch bei anderen, die sich mit ihrem Leben für die Solidarität, für Frieden, für Gerechtigkeit und Versöhnung einsetzen. Und das scheint mir hier auch ein Kern zu sein.
Das geht weit über die Ästhetisierung
hinaus. Das geht ganz über die Ästhetisierung hinaus. Und hier ist eben dann ein Bezug, der dann für mich auf eine andere Seite noch mal ganz interessant wird. Kermani sagt das immer wieder, er lehnt das Kreuz ab oder das, was mit dem Kreuz verbunden ist. Und wenn man jetzt die einzelnen Bilder, die er betrachtet in dem Buch, sich ansieht, sieht man, es sind einige Kreuzesdarstellungen von Jesus, von Petrus. Es sind Darstellungen auch von Gewalt, die ihn hier faszinieren und anziehen. Und die Liebe, von dem ich eben hier gesprochen habe, die kann sich ja nur beweisen, wenn wir die Realität der Gewalt genauso sehen und ernst nehmen. Das hat nichts, wie er mal an einer Stelle gesagt, mit einer Leidensmystik oder Verklärung von Gewalt zu tun, sondern das ist eben die grausame Wirklichkeit, in der wir heute leben. Und deswegen hält ja auch das Christentum das Kreuz in den Mittelpunkt der erlösenden Botschaft, nicht um hier irgendetwas zu verklären.
Also Navid Kermani durchaus auch eine vielschichtige Figur. Wir dürfen ihn nicht reduzieren. Er ist eng befreundet mit Martin Mosebach. Jetzt gibt es natürlich einige, die ihn sofort auch in so eine Ecke des Kulturchristentums oder des Ästhetisieren von Religion stellen. Das wäre zu kurz gegriffen.
Das wäre sehr zu kurz gegriffen, weil Martin Mosebach hier sehr rückwärtsgewandt, zumindest in seinen theologischen Äußerungen, auftritt. Er liebt die vorkonziliare Liturgie, in dem der Mensch der Liturgie hinzutritt. Das ist nicht mein Verständnis und das des Zweiten Vatikanischen Konzils. Da ist das Verständnis der Participatio Actuosa, also der teilnehmenden Mitfeier der Geheimnisse. Die Geheimnisse werden nicht aufgelöst, aber der Einzelne wird mit hineingenommen und tritt nicht nur als Außenstehender dazu.
Navid Kermani bewundert in seinem Buch, ja, man kann wirklich sagen, er bestaunt in seinem Buch die christliche, speziell auch die katholisch geprägte Bilderwelt. Was meinen Sie, soweit man das sagen kann, schimmert da auch ein gewisser Neid durch? Fielen ihm da im Islam die Bilder, platt gefragt, ist er neidisch auf die Katholiken, die das Bilderverbot so nicht kennen?
Also das denke ich schon, dass er da etwas neidisch ist, denn der Islam ist auch in seiner schiitischen Ausprägung eine sehr karge, reduzierte Religiosität. Die schiitische Ausprägung hat noch mal stärker als die sunnitische Ausprägung Heilige. Es gibt da Prozessionen und so weiter, aber es gibt eben nicht die Bilder. Die Wortsprache der Bilder, die ist auch sehr eindringlich und dieser Wortsprache der Bilder kann sich Kermani nicht entziehen und will er sich auch nicht entziehen. Und auch das macht das Buch sehr reizvoll.
Und er nimmt nicht nur die alte Kunst, die alten Bilder. Ein Kapitel handelt von dem Richterfenster hier im Kölner Dom. Und Kermani sagt, das sei quasi orientalische Kunst. Da käme viel zusammen in diesem Fenster. Das ist auch ganz spannend. Da verbindet er den Islam und das Christentum auch ein wenig, oder?
Das stimmt. Und er nimmt ja da ein Diktum von Kardinal Meissner auf, der sagte, dieses Fenster würde besser in eine Moschee passen als in den Kölner Dom. Und da sagt Kermani, das stimmt auch. Das würde auch in eine Moschee passen. Aber es passt auch gut in den Kölner Dom, denn es gibt ja fast nur figürliche Darstellungen in diesen Fenstern des Kölner Doms. Und hier sagt er, kommt eben auch nochmal das Transzendente, das Licht, das durch dieses Fenster strahlt, als das göttliche Licht zum Tragen.
Kann man Kermani auch als einen Brückenbauer zwischen den monotheistischen Religionen Islam und Christentum betrachten?
Das ist er mit Sicherheit. Die Konzilserklärung Nostra Aetate in dem Abschnitt über die Muslime spricht ja mit Hochachtung, betrachtet die katholische Kirche die Muslime. Und genau das sehe ich bei Kermani. Er spricht mit Hochachtung über das Christentum, über die christliche Tradition. Auch da, wo sie ihm fremd bleibt, auch da, wo er keinen Zugang findet, spricht er aber immer respektvoll und nie irgendwie lächerlich machend, auch wenn er mal flapsige Ausdrücke in seinen Bildbetrachtungen einbezieht, nie lächerlich machend über das Christentum. Und von daher sehe ich gerade in der Auseinandersetzung mit den Meditationen und Betrachtungen von Kermani für Christen eine ganz große Herausforderung.
Und mit dem Islam geht er durchaus kritisch um. In einem Interview hat er einmal gesagt, dass der Islam zurzeit ein jämmerliches Bild abgibt.
Ja, er hat ja hier in Köln auf der Demonstration gegen Pegida gesprochen und da auch ein Wort an die Muslime gerichtet und hat gesagt, wir sind hier mitverantwortlich für Leiden und für Terror. Nicht die Einzelnen, die jetzt hier versammelt sind, aber die Begründungen kommen doch aus dem Islam heraus, aus dem Koran. Und er hat sich von dieser Lesart des Korans, der zu Gewalt führt, nicht nur distanziert, sondern hat diese Lesart ganz eindeutig und strikt verurteilt.
Abschließende Frage, Herr Hübsch. Wie liest sich nun das Buch? Das ist ja nicht ganz unwichtig, Ungläubige staunt. Ist das spannend und gut zu lesen?
Auf jeden Fall sollte es nicht in einem Zug gelesen werden, sondern Kapitel für Kapitel meditiert werden. Denn es sind ja Meditationen, es sind Betrachtungen und darin liegt der Reiz. Und diese Betrachtungen, der Blick des anderen, also Kermanis Blick, kann für Christen nochmal den eigenen Blick schärfen und provozieren.
Man muss aber kein Theologe, Kunsthistoriker sein, um das zu lesen. Also es braucht keine Vorbildung.
Nein, es braucht keine Vorbildung. Es benötigt einzig und alleine das Interesse, sich auf diese Blickweise einmal einzulassen. Die muss auch nicht übernommen werden, sondern in diesem Blick des anderen das eigene zu entdecken und vielleicht von einem ungläubigen Staunen zu einem gläubigen Staunen zu kommen. Darin liegt für mich der Reiz des Buches.
Vielen Dank, Werner Höpsch. Er ist Leiter des Referats Interreligiöser Dialog im Erzbistum Köln und er empfiehlt uns durchaus das neue Buch von Navid Kermani, Ungläubige Staunen über das Christentum. So heißt das Buch. Es ist im CH Beck Verlag erschienen und es kostet 25 Euro. Viele wunderbare Abbildungen sind auch darin. Und am 15. September stellt Navid Kermani zusammen mit dem Theologen Klaus Berger sein Buch im Kölner Kolumba-Museum vor. Auch dazu eine herzliche Einladung. Vielen Dank.